Schwarz hören. Thilo Braune, ein Mann, den ich kennengelernt habe bei einer Trauerfeier, beziehungsweise danach, bei der Trauerfeier für Luthen, Ernst Ludwig Petrowski. Und als wir miteinander sprachen, war meine Frage, was haben Sie denn mit Luthen zu tun? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Damit können wir gern beginnen. Luthen hat mich in den letzten 40 Jahren als beeindruckender Musiker begleitet. Schon in meiner Studentenzeit in Greifswald haben wir versucht, Jazzkonzerte zu organisieren und Luthen als der maßgebliche Saxophonist in dieser Zeit und bis zu seinem Ableben war einer der frühen Gäste in den verschiedenen Formationen, in denen er spielte. Das Ergebnis dieses Engagements war dann ab 81 ein Jazzfestival, die Eldena Jazz Evenings, die in der Klosterin Eldena vor den Toren der Stadt Greifswald stattfanden. Manche kennen sie von den Bildern Caspar David Friedrichs. Mhm. Und das war eine brillante Kulisse, in der es noch heute Jazzkonzerte gibt. Ich habe das Ganze dann 30 Jahre begleitet und geleitet, gemanagt, Geld erbettelt und. Vom Kernkraftwerk, von der deutsch-sowjetischen Freundschaft, von der FDJ und wo immer man fündig werden konnte, bin ich betteln gewesen. Mhm. Aber das Ergebnis hat die Mühen rechtfertigt. Wir hatten ein tolles Festival, das nach der Wende dann, das war ein Glücksumstand, vom Norddeutschen Rundfunk übertragen wurde, mitgeschnitten sowieso. Und aus dieser Kooperation sind noch einige CDs entstanden.
Wobei von Hause aus haben Sie ja nichts mit Musik zu tun. Sie sind Arzt, Sie sind Psychotherapeut.
Ja, ich bin Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut.
So, genau.
Aber viele Mediziner sind musisch, viele Kolleginnen und Kollegen. Und da ich zum aktiven Musiker es mangels Qualität nicht gebracht habe, habe ich mich dann aufs Organisieren von Musik, aufs Stattfinden lassen, geschmissen. Und das, glaube ich, kannte ich ganz gut.
Und Sie haben gerade mit Luthen ja auch brenzlige Situationen erlebt. Ich als Journalistin im DDR-Rundfunk damals auch, wenn wir Jazzfeste übertragen haben, weil Luthen war ja immer mal locker mit dem Spruch dabei, der unter Umständen nicht systemkonform, so nenne ich es mal, war.
Das kann man so sagen und das hat mich manchmal in die Bredouille gebracht, denn wenn man bei den schon genannten Institutionen betteln geht und dann schicken die dann vielleicht ein, zwei Beobachter zu dem Konzert, das sie bezahlen und Luthen legt dann mal kräftig los, dann verschlossen sich die Kanäle gelegentlich und ich raufte mir die Haare, wo ich das nächste Geld herkriege.
Ja. Naja, also das war der Anlass und jetzt, Herr Braune, sitzen wir am Brandenburger Tor in einem Büro mit Blick auf den Reichstag, also auf den Deutschen Bundestag. Und das ist nicht von ungefähr, das ist nicht Zufall, dass Sie hier Ihr Domizil haben. Das hat mit einer Stiftung zu tun.
Das hat mit einer Stiftung zu tun, die heißt Grundwerte und Völkerverständigung. Und die Aufgabe dieser Stiftung ist, im Sinne der Präambel des Grundgesetzes, die da beginnt, in Verantwortung vor Gott und dem Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben, Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft und Gesellschaft an, ich sage mal, christlich-abendländische Werte als Basis ihrer Entscheidung zu erinnern. Das geschieht in Gesprächskreisen, in Foren, auch in Gebetskreisen. Ist auch international angelegt. Hier in diesem Raum finden regelmäßig Botschaftertreffen statt. Und auch da wird über geistliche Dinge gesprochen und über religiöse Dinge gesprochen.
Wobei Sie haben gleich gesagt, mit Kirche hat das nicht ganz eng was zu tun.
Wir sind kein verlängerter Arm irgendeiner Kirche. Wir sind auch überkonfessionell. Hier sitzen Hindus, Muslime, natürlich auch Christen. Das ist völlig gleich. Menschen, die in ihrer Welt und in ihrer persönlichen Lebensart gläubig sind und aus diesem Glauben ihre Handlung begründen und auch vielleicht ihre ethisch-moralischen Maßstäbe. Und dies zu aktivieren bzw. aktiv zu halten, ist so ein Teil dieser Arbeit hier.
Und wie, Herr Braune, sind Sie als Psychiater in sowas reingeraten? Ich frage es mal so salopp.
Eine längere Geschichte. Ich versuche sie kurz zu machen, was nicht ganz einfach ist. Ich habe zu DDR-Zeit Medizin studiert, was nicht einfach war, überhaupt als Arzt so einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Ich habe es geschafft. Bin dann nach dem Studium ein Jahr, weil das ja auch ein Thema heute sein könnte, als Assistent in die Pathologie gegangen.
Es wird und habe ein Thema sein.
Gearbeitet und habe mich dann aber zu guter Letzt während meiner Pflichtassistenz, also im sechsten Studienjahr, heute nennt man das Arzt im Praktikum, habe ich psychotherapeutisches Arbeiten kennengelernt von einer sehr beeindruckenden Kollegin. Und das war für mich der Impuls, das ist meine berufliche Zukunft. Mhm. Die Idee dahinter, die Psychotherapie hat ja den selbstgestellten Auftrag, Menschen, die aufgrund ihrer Wesensart Probleme haben, dazu zu bringen, zu sich selbst zu kommen, ihr Leben selbstbestimmt zu organisieren und den Platz im Leben so zu finden, dass sie eben keine Krankheitssymptome mehr haben. Mhm. Und dies habe ich immer als einen subversiven Akt in einem DDR-System, wo man ja in der Regel die Linien vorgegeben bekam, verstanden. Und dieser Reiz, Menschen zu ertüchtigen, bei sich selbst zu sein und ihr Leben selbstbestimmt zu leben, das fand ich hochspannend.
Ja.
Und das hat mir auch große Freude gemacht, ja, so zu arbeiten.
Aber das ging ja dann nicht ohne weitere Schritte hierher, jetzt als Stiftungsmensch. Und Sie sind ja noch in einer anderen Stiftung engagiert.
Ja, es kam die politische Wende. Und ich war in der Pommerschen Region relativ früh mit dabei, Demonstrationen zu organisieren. Ich war am runden Tisch, ich habe einen Untersuchungsausschuss geleitet in der Stadt Greifswald. Da ging es um Militarisierung der Schule, um Ausreisepraxis, um Demütigung von Menschen, die nicht konform waren und, und. Und das spürte mich zu guter Letzt, um es kurz zu machen, in das politische Leben. Ich wurde gefragt, weil Aktivist in der Wende, ob ich mich nicht für ein Landtagsmandat im Herbst 90 bewerben wollte. Da habe ich gesagt, nö, ich habe einen vernünftigen Beruf, warum sollte ich in die Politik gehen? Aber dann hat mich mein späterer Chef Harald Ringsdorf doch überzeugt, mich wenigstens aufstellen zu lassen.
Der dann Ministerpräsident in Mecklenburg-Vorpommern?
Genau. Mhm. Und ich war dann im Landtag, ich war dann 4 Jahre im Bundestag. Und als Ringsdorf die erste rot-rote Koalition in Deutschland mit Helmut Holter in Schwerin auf den Weg brachte, wurde ich Staatssekretär dieser Regierung und habe die Interessen des Landes in Bonn in der Landesvertretung dort vertreten,
ja,
später dann hier in Berlin, die ich mit aufgebaut habe, und wurde dann von Manfred Stolpe 2002, als er auch für ihn überraschend nochmal Bundesverkehrs- und Aufbauostminister wurde, in das entsprechende Ministerium gerufen, nochmal 4 Jahre als Staatssekretär gearbeitet.
Mhm. Vermissen Sie das andere, also die psychotherapeutische Linie, wobei im Hintergrund spielt die immer mit, oder? Kommunikation ist mehr oder weniger Psychologie, könnte man sagen. Also da ist was dran, ne, oder?
Unbedingt. Wobei, wenn man selbst Teil eines Kreises ist, dann ist das etwas schwieriger, als wenn man als Dritter einen Prozess beobachtet.
Ist klar, aber sagen wir mal so, ich denke, Sie können bestimmte Prozesse in all diesen Funktionen, die Sie beschrieben haben, ja auch viel besser steuern, weil Sie ja Leute gut beobachten können, weil Sie vielleicht dahinter gucken können, hinter die Fassade eines Politikers.
Es wird vielleicht manchmal überschätzt und man muss auch aufpassen, dass man ja nicht so ein professionelles Handwerk in zwischenmenschliche Beziehungen zu stark einbringt. Aber manchmal hilft es schon, gewisse Dinge durchzusetzen, die einem wichtig sind, sowohl im politischen Prozess, vor allen Dingen die Leute mitzunehmen, sie zu überzeugen und nicht nur per Otto de Mufti sage, ich bin hier der Chef und so wird das jetzt getan. Und diese Motivation, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, die mag sicher aus meiner damaligen Ausbildung und Erfahrung als Psychotherapeut mit entstanden sein. Und naja, so ganz erfolglos war es ja wohl nicht.
Sie sind ein Jahrgang 1954. Das heißt, Sie könnten sich eigentlich auch längst zur Ruhe gesetzt haben. Das scheint mir bei Ihnen nicht zu klappen.
Das passt nicht zu mir, genauso wenig wie zu Ihnen, glaube ich.
Das stimmt. Ich habe 3 Jahre weniger, aber es wird mir hoffentlich mit 70 genauso gehen wie Ihnen jetzt.
Nein, also die Vorstellung, am Morgen am Frühstückstisch zu überlegen, wie ich den Tag habe, wie ich es vernünftig rumkriege, ist mir ein Gräuel. Also eigentlich unvorstellbar. Und ich hatte das große Glück, nachdem ich aus der Politik ausgeschieden war, mit Manfred Stolpe zusammen 2005, dann sehr schnell spannende Aufgaben zu bekommen, die für mich so ähnlich wie im politischen Leben nicht mit Arbeitszeiten zu tun haben, sondern mit Lösung von Problemen, von Anliegen. Ich war einige Jahre Präsident des Deutschen Tourismusverbandes, eine sehr anspruchsvolle und schöne Aufgabe, den Tourismus als einen wichtigen Wirtschaftsfaktor, besonders in den Küstenregionen, aber auch im Bayerischen Wald und anderswo, mit zu promoten und voranzubringen. Spannende Aufgabe. Und 2007 wurde ich von einem Hamburger Reeder, Peter Krämer, bekannt als der Rote Reeder, der Millionär, der die Erhöhung der Steuern forderte, und damit durch alle Talkshows in dieser Republik getingelt.
Also auch der Reichensteuer.
Der Reichensteuer,
genau.
Der war durch eine Empfehlung auf mich aufmerksam geworden, weil er jemanden für seine Stiftung als Geschäftsführer suchte. Diese Stiftung, Peter Krämer Stiftung, baut Schulen in Afrika. Und ich hatte tiefgehende Erfahrungen machen dürfen 1994. Da habe ich mich freiwillig als Arzt gemeldet, um nach dem Genozid in Ruanda in den Flüchtlingslagern während der Cholera-Epidemie zu arbeiten. Daraus ist natürlich ein Wissen um afrikanische Verhältnisse und um schwierige Situationen erwachsen, die offensichtlich interessant schienen. Und seit 2007 begleite ich die Peter Krämer Stiftung bei ihren Schulbaden in 20 Ländern in Afrika. Mhm. Und das ist schon eine hochspannende Geschichte. Parallel dazu und auf Empfehlung Manfred Stolpes bin ich hier in dieser Stiftung für Grundwerte und Völkerverständigung aktiv geworden, die eine christliche Orientierung hat und bei Stolpe und auch bei meiner Herkunft, so aus DDR-Kirchenkreisen, nicht so ganz ungewöhnlich. Und mein Amtsvorgänger hatte dann die 80 weit überschritten und suchte nach einem Nachfolger. Und so bin ich dann in die Nachfolge als Vorsitzender dieser Stiftung hier geraten und mache das sehr gern. Mir kommt zugute meine politische Erfahrung als Abgeordneter und auch als Teil der Bundesregierung und auch die internationale Erfahrung, denn diese Arbeit ist sehr international aufgestellt, nicht nur in Afrika, sondern sehr eng arbeiten wir mit den Vereinigten Staaten zusammen. Es gibt einmal im Jahr das sogenannte National Prayer Breakfast in Washington. Da kommen etwa 4.000 bis 5.000 Führer aus aller Welt zusammen. Also da sehen Sie sehr viele Gesichter, die sonst nur im Fernsehen sehen, die sich dort im Washington Hilton treffen. Es sind immer die Präsidenten der USA anwesend. Auf die Art habe ich sowohl Obama als auch den unsäglichen Herrn Trump erleben dürfen, der immer nur Wahlkampfreden gehalten hat. Aber es ist ein internationales Netzwerk und ich sage immer, es ist wie ein Familientreffen. Man trifft einmal im Jahr Menschen aus aller Herren Länder, die einen wiedererkennen und mit denen man auch immer mal im Hintergrund, gerade in Krisensituationen, manchmal Gespräche führen kann und den einen oder anderen Konflikt begleiten kann. Das ist eine hochspannende Aufgabe, die mir große Freude macht. Und wenn man solche Aufgaben hat, dann guckt man nicht aufs Alter und dann guckt man auch nicht die Uhr, sondern guckt man darauf, dass man eine Aufgabe, die man sich selbst gestellt hat oder die einem zugewachsen ist.
Naja, und man wird offenbar auch nicht alt, jedenfalls im Kopf nicht.
Ich hoffe es zumindest.
Ich habe einen guten Eindruck.
Danke, das baut mich auf.
Also, das ist ja wirklich sehr, sehr beeindruckend, was Sie da so an auch Breite haben in Ihrem Leben und in Ihren Aufgaben. Und doch denke ich mir, ich gehe mal zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Wir haben uns auf einer Trauerfeier kennengelernt. Das blüht uns auch, ne? Die eigene Trauerfeier.
Unausweichlich.
Das heißt, sind Sie jemand, der bei all diesen Aufgaben, bei diesem erfüllten Leben, Sie pendeln quasi erstmal sowieso zwischen Greifswald und Berlin und dann auch noch der ganzen Welt, wie wir jetzt gerade gehört haben, trotzdem ab und zu mal der Hintergedanke, da kommt irgendwas, was in die Richtung geht, nämlich ich werde nicht mehr da sein. Und wie wird das sein?
Gute Frage. Also man ist ja das ganze Leben in irgendeiner Form, ob man das will oder nicht, mit dem Tod konfrontiert. Das beginnt in der Kindheit, weil ein Urgroßvater oder ein Bekannter der Eltern stirbt und man wird dann ab irgendwann mit zur Trauerfeier genommen und staunt dann erstmal, was da so alles passiert. Und wenn man Medizin studiert hat, dann ist logischerweise der Tod auch ein wichtiges Thema und auch während der ärztlichen Arbeit ist das natürlich so. Ich hatte erwähnt, dass ich in der Pathologie gearbeitet habe. Ich habe in diesem Jahr an die 50 Leiber seziert. Da hat man dann einen ganz anderen Einblick in die physische Seite des Todes, aber um die geht's ja, glaube ich, nicht, sondern eher um die psychische Seite.
Ja, und wie man sich vorbereitet. Also bereiten Sie sich vor?
Im gewissen Sinne schon. Also ich wollte noch schnell ausführen, dass später ich dann auch einige Jahre als Rettungsarzt gearbeitet habe, wo man natürlich auch mit dem Tod konfrontiert wird und natürlich den Ehrgeiz entwickelt als Arzt und Retter, die Patienten lebend in die Klinik zu bringen, was mir Gottlob fast immer gelungen ist. Manchmal sind die Umstände einfach nicht so, dass das geht. Aber das heißt schon, das Thema Tod ist für mich schon viele Jahre sehr präsent und auch in Afrika, Ruanda damals, beziehungsweise im Kongo, der damals noch Zaire hieß, während einer Cholera-Epidemie. Da haben sie Verläufe, die finden sie in keinem Lehrbuch. Von Erstsymptomen bis zum Ableben nicht mal einen Tag.
Oh Gott.
Und sie können gar nicht so viele Transfusionen oder Infusionen daran schaffen und teilgeben, wie die Patienten da leerlaufen. Also das sind schon sehr eindrückliche Erfahrungen, die aber mit dem eigenen Tod erstmal nichts zu tun haben. Die eigene Endlichkeit ist mir klar. Und wie die meisten Menschen habe ich sie viele Jahre weit vor mir hergeschoben.
Wer macht das nicht, ja?
Dennoch erlebt man ja, das wird Ihnen ähnlich gehen, im Umfeld, dass hier eine bösartige Erkrankung im Freundeskreis passiert und das Leben verkürzt und da ein Unfall passiert. Und natürlich ist das immer so eine latente Sorge. Es könnte meine Lieben passieren oder gar mir.
Mhm.
Andererseits neige ich als geborener Sachse zum Optimismus und sehe positiv in die Welt, weiß um die Endlichkeit des Lebens und freue mich daran, dass ich ein erfülltes Leben hatte und auch noch habe und entwickle jetzt einen gewissen Fatalismus. Es muss nicht gleich sein, aber wenn es denn geschieht, bin ich bereit, es hinzunehmen. Es möge natürlich den Wunsch haben wir alle, nicht sehr schmerzvoll sein und möglichst nicht sehr lange dauern. Aber die Tatsache habe ich akzeptiert und respektiert. Nicht, dass ich mich täglich darauf vorbereite, aber gerade solche Anlässe, wo Freunde und Bekannte dann plötzlich nicht mehr da sind, wie unser Treffen bei Lukas Petrowski,
ja.
Ist das natürlich einerseits traurig, da ist ein Verlust da. Bei Luden war das etwas einfacher, weil er schon einige Zeit nicht mehr aktiv sein
über
konnte.
Über Jahre, ne?
Ja,
ne?
Ich hatte immer mal mit Uschi Brüning, seiner Frau, Kontakt und sie hat mir dann so den aktuellen Stand in kurzen Worten durchgegeben. Der war nicht sehr ermutigend.
Nee.
Aber das ist dann so. Ich kenne solche Fälle aus meiner ärztlichen Tätigkeit und auch aus dem Freundes- und Umfeldkreis. Das sind Anlässe, darüber mal wieder nachzudenken und auch die eigene Endlichkeit zu bedenken. Es gibt in der Bibel einen schönen Spruch, bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Oder auf dass wir klug werden, so heißt es in Wirklichkeit.
Mhm.
Das ist ein sehr schöner Spruch, weil der uns ja mahnt, nicht einfach so vor uns hinzuleben, sondern die Endlichkeit im Hinterkopf sehr aktiv und sehr positiv, wenn es geht, mit unserer geschenkten Zeit umzugehen.
Meine Rede, also wenn ich in diesem Podcast, aber auch sonst, mich mit dem Thema Tod beschäftige, dann ist das immer für mich vor dem Hintergrund, noch intensiver, noch selbstbestimmter zu leben. Also einfach all das zu machen, was mich beflügelt, was mir Spaß macht, was mich weiterbringt. Das scheint dann in der Bibel seinen Ursprung gehabt zu haben. Ich als Atheistin, wobei das ein bisschen sehr aktiv formuliert, jedenfalls mit Gott, salopp gesagt, nichts am Hut habend, das liegt da offenbar schon längst geschrieben.
Natürlich, die Bibel ist ein Buch, ich weiß nicht, wie viele Sie gelesen haben.
Außer, dass jetzt hier das Reportergerät auf der Bibel
genau,
steht.
Genau, und das noch in der englischen Variante.
Habe ich relativ wenig mit der Bibel zu tun.
Nein, also die Bibel ist unter anderem ein Buch von ganz tiefer menschlicher Weisheit. Die Autoren der Bibel haben ihre menschlichen Mitbewohner, Mitlebenden beobachtet, interpretiert und haben auch Regeln geschaffen, die das Zusammenleben der Menschen schon vor 2000 Jahren und älter ordnen sollte. Und die Maßstäbe des Christentums, die ja auch in unsere Kultur hineinreichen, sind eigentlich Jahrtausende alte Erfahrungen zu Papier gebracht. Wie gehen wir miteinander um?
Mhm.
Dass natürlich ein höheres Wesen als Leitidee darüber steht, das ist klar. Aber vieles, was Sie in der Bibel lesen, organisiert vernünftiges Miteinander in menschlicher Gemeinschaft.
Mhm.
Und so gesehen ist der Spruch, bedenke, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, ein ganz weiser Spruch, der als Lebensmaxime durchaus herhalten könnte.
Mhm. Sie haben ziemlich zu Beginn unseres Gesprächs das Wort selbstbestimmt schon in den Raum geworfen. Ein großes Wort auch für mich, weil ich genau das auch im Hinterkopf habe, wenn ich sowohl über mein Leben nachdenke und mit vielen Leuten darüber spreche, unter anderem in diesem Podcast, aber auch mit Blick auf den Tod. Ich selber, wir sind ja fast ein Alter, erlebe eben auch um mich herum Menschen, die viele Jahre nicht mehr selbstbestimmt leben können, weil sie, wir hatten Luten Petrowski erwähnt, aber auch andere Menschen dann ans Bett gefesselt sind oder eben nicht mehr das machen können, was sie im Leben getan haben. Für mich ist ganz klar, wenn ich das nicht mehr kann, werde ich auch selbstbestimmt dem, nämlich dem Leben, ein Ende bereiten. Ich sage das jetzt so selbstbewusst, wie das dann wirklich gelingt und ob es gelingt, das weiß im Moment keiner, aber mindestens denke ich drüber nach und beschäftige mich mit dem Thema. Nun ist ja hier schräg rüber im Bundestag das Gesetz gescheitert erstmal. Es wird aber weiter dran gearbeitet und da wird es da dann irgendwann wirklich Regelung geben für den assistierten Suizid. Wie stehen Sie dazu, Herr Braune?
Ich meine, dass jeder Mensch das Recht hat, für sich selbst da eine Entscheidung zu treffen. Und wenn er seinem Leben aktiv ein Ende setzen will, natürlich immer in der Annahme, dass er das selbstbestimmt und frei macht und nicht aus anderen Interessen oder aus
Interessen anderer.
Interessen
manchmal
oder auch
treiben
aus
ja Familien.
Teil einer psychischen Erkrankung, das gibt
oder
es ja
so
auch.
Mhm.
Also als Psychiater weiß ich natürlich um das Thema Depression und Suizid. Das heißt, das muss man ausschließen, aber ansonsten denke ich, hat jeder das Recht oder sollte jeder das Recht haben, wenn er es für sich in einer reifen, bilanzierenden Entscheidung so für sich will, dies dann auch in einer würdigen Form durchführen lassen zu können.
Ja, das Recht ist ja da, das ist ja
das
gesagt.
Das ist leider immer noch etwas immer noch, mit einer Grauzone. Was ist assistiert? Gibt es da auch aus ärztlicher Sicht, immerhin hat man Eid des Hippokrates geschworen, der das Leben eben nicht aktiv verkürzt. Da ist man also schon in einer etwas schwierigen Lage.
Was die Umsetzung betrifft. Aber weswegen es jetzt überhaupt um das Gesetz geht, ist ja, weil 2020 der Bundesgerichtshof gesagt hat, die jetzige Regelung ist nicht okay, da muss was gemacht werden. Also genau. Das Recht scheint wirklich da zu sein, die Frage ist, wie man es umsetzt.
Genau, darum streiten jetzt die verschiedenen Gesetzentwurfsschreiber, das geht ja parteiübergreifend
so
quer durch den Bundestag. Eigentlich sehr schön, dass man so eine Form der Debatte führt, auch wenn es ein schwieriges Thema ist. Und ich kann mir nur wünschen, dass man da in absehbarer Zeit zu einem Ergebnis kommt im Sinne derer, die für sich diese Entscheidung treffen mussten und im Sinne derer, die diese Begleitung in einer rechtssicheren Form dann haben und nicht hinterher noch Ärger mit Gerichten bekommen, weil sie jemanden im Sterben begleitet haben.
Ja, jetzt haben Sie immer Mann gesagt und haben sich erstmal so ein kleines bisschen drumherum gemogelt um die ganz persönliche Sicht auf die Dinge. Deswegen frage ich nochmal nach. Wie sehen Sie es für sich? Können Sie sich das für sich vorstellen?
Generell ja, obwohl ich hoffe, dass ich vor dieser Entscheidung bewahrt werde. Es gibt sicher vorstellbare Situationen, extreme Schmerzsituationen, die sich nicht bessern werden oder eine extreme Einschränkung von Lebensqualität, dass man dann nur noch so halb durchgelegen in irgendeiner Matratzengruft vor sich hin dämmert, wo man dann schon entscheiden oder ich entscheiden würde, wenn ich es denn könnte.
Ich wollte sagen, das müssen Sie aber vorher machen, weil wenn Sie dann vor sich hin dämmern, können Sie es in der Regel nicht mehr.
Gut, das ist dann immer die Frage, ab wann sagt man oder glaubt man es? Das
ist
grenzwertig und schwer vorauszusagen. Das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Aber man kann so eine Entscheidung nicht auf Vorrat treffen. Man kann sich damit befassen. Und wenn es denn plötzlich in so eine Situation mündet, dann muss man hoffen, dass man dann auch die Reife der Entscheidung hat, zu sagen, jetzt.
Ich insistiere nochmal. Ich denke, es muss jetzt passieren, dass wir uns jetzt bei Sinnen damit beschäftigen und eine Entscheidung treffen. Denn sonst ist es dieses, aus meiner Sicht, vor sich herschieben. Dauert ja noch. Natürlich, wenn ich Sie sehe oder wenn ich uns beide sehe, natürlich wird das nicht heute und nicht morgen sein, hoffentlich. Aber Leute, ey, so lange ist es nicht mehr. Selbst wenn es noch 20 Jahre sind.
Ja gut, wir gehen ja erstmal von einem normalen Alterungsprozess und Sterbeprozess aus. Aber die Situation, die Sie ansprechen, ist ja eine besondere. Nämlich die, dass es Gründe gibt, die das Leben derart belasten, dass es einem selbst nicht mehr als lebenswert erscheint und man es beenden möchte in aller Würde und Vernunft. Und diese Entscheidung muss man für sich selbst treffen, wenn die Situation so oder so ist, die man nicht voraussehen kann in aller Detailheit, dass man bereit ist, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich kann heute nicht sagen, in 3,5 Jahren ist es soweit.
Nee, das nicht. Aber wenn es dann soweit ist, dass dann zumindest klar ist, was passiert. Also wie wird es sein? Und Sie als Arzt sind ja jemand, der das sogar möglicherweise alles selber noch bewerkstelligen kann.
Das würde ich mir schon zutrauen. Aber sagen wir so, die Befassung mit der Thematik habe ich. Die generelle Bereitschaft unter nochmal sehr genau und streng zu definierenden Umständen besteht bei mir auch. Und dennoch hoffe ich, dass ich nicht für diese Frage gestellt werde.
Ja, na, das wünschen wir uns ja alle, im Bett sterben oder tot umfallen oder sowas.
Sowas, ja.
In der Art. Sie kennen meine Idee, die eigene Trauerrede oder die eigene Abschiedsrede. Vielleicht ist es ja auch eine Lebensrede, nämlich der Blick aufs eigene Leben zu schreiben und zu halten und möglicherweise also zu halten im Sinne von aufzuzeichnen und möglicherweise das Ganze dann in so einer Trauerhalle, in der wir uns kennengelernt haben, wird dann abgespielt. Das heißt, so wie bei Luten, da war wie ein Radiobeitrag, wo Luten selber dann auch in Interviewpassagen zu hören war, jetzt nicht zum Thema Ableben, sondern generell zum Thema Musik und seinem Dasein. Aber könnten Sie sich vorstellen, so eine Art Rede meines Lebens über sich selber zu schreiben, das aufzunehmen und dann wird das abgespielt?
Ich kann es mir vorstellen, allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen sehr eitel wirken könnte. So nach dem Motto, jetzt selbst am Schluss muss er sich nochmal selbst darstellen.
Selbstbestimmt.
Selbstbestimmt ist das eine. Ich fand es schön, Lutens Stimme zu hören, auch wenn es, wie gesagt, von Bert Nocklick in Form eines seiner bekannten schönen Radiobeiträge gelaufen ist. Das hat etwas. Ob man dann nun nochmal seinen Lieben, die dort zusammensitzen, um Abschied zu nehmen, nochmal sagen sollte, was man eigentlich für ein tolles Leben hatte.
Na, oder ein paar Anekdoten erzählen, auch denen, die Sie nicht so genau kennen. Es gibt auch die Idee, Leute, die wahrscheinlich da sitzen werden, sogar nochmal anzusprechen. Das ist natürlich eine Mutmaßung, wer weiß, ob die dann da wirklich sitzen. Also es gibt die verschiedensten Ideen.
Ich bin ambivalent. Also einerseits finde ich es durchaus charmant, ob nun jetzt ein bilanzierendes Leben, das ist dann wirklich vielleicht ein bisschen eitel, oder irgendein paar freundliche Worte an die Nachgebliebenen, ihnen nochmal schulterklopfend ein tolles Leben zu wünschen. Vorstellbar, aber ich bin da nicht am Ende meiner Überlegung. Die Stimme nochmal hören zu können, das habe ich bei Lüden toll gefunden und das habe ich auch in anderen Fällen, wo irgendwelche Mitschnitte existierten, schon ganz spannend gefunden.
Und das wäre, wenn Sie es machen würden, bei Ihnen dann auch der Fall?
Könnte passieren, ja.
Schwarz hören.